Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich nutze noch die verbleibende Zeit, um ein bisschen über dieses Interview mit dem Hans van S. über das Thema Konfuzianismus zu sprechen, beziehungsweise über sein neues Buch, also die Übersetzung der, ich glaube, Gespräche von Konfuzius oder Konfuzius-Gespräche oder irgendwie so. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie der Titel genau heißt. Ich würde gerne so aus der Richtung reden, wie ich an so ein Dokument herangehe, Buch oder Interview oder Radiobeitrag. Die erste Frage ist mal, wer ist das? Was ist das für eine Person? Über Hans van S. weiß ich im Prinzip relativ wenig, außer dass er ein Professor für Sinologie und Mongologie oder irgendwie so ähnlich, also für asiatische Sprachen ist. Dass er an der Ludwig-Maximilian-Universität in München eine Professur hat und das war es dann auch schon. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, in welchem Umfeld findet dieser Vortrag statt? Und das finde ich dann sehr interessant, das genauer zu betrachten. Wobei auch das jetzt nur meine Fantasien sind. Er ist Sinologe, sprich, er hat ja auch in diesem Interview von seinen China-Reisen erzählt. Das heißt, er hat natürlich als Sinologe berufliches Interesse, sich mit den Chinesen bzw. mit der chinesischen Regierung gutzustellen. Und das, finde ich, ist ein wichtiges Kriterium. Die Chinesen, die achten sehr genau darauf, was über sie im Ausland erzählt wird. Und es gibt jede Menge Beispiele, wo Leute, die kritisch etwas gegen China gesagt haben, einfach Einreiseverbot bekommen haben. Und das wäre natürlich für seine Position als Sinologe ein bisschen blöd. Das ist mir so aufgefallen, oder das ist zumindest in meinem Geist aufgetaucht, als ich diesem Interview gefolgt bin. Könnte es sein, dass da irgendwie so eine Schere in seinem eigenen Kopf funktioniert? Aus meinen Erfahrungen aus der buddhistischen Religionsgesellschaft gab es immer den Ärger mit dem Dalai Lama einladen oder wenn irgendein kritischer Artikel über China publiziert wurde, war gleich jemand von der Botschaft dabei und hat sich beschwert. Wie gesagt, es gibt Leute, die dann auch nicht mal einreisen durften. Bis hin, was man jetzt auch gehört hat, vor kurzem erst, also diese inoffiziellen Polizeistationen, die in manchen europäischen und amerikanischen Ländern die Chinesen eingerichtet haben, wo sie die eigenen Leute überwachen und dann auch über die in China verbliebenen Familien Druck ausüben auf eigene regimekritische Personen, die sie dann teilweise zwingen, wieder zurück nach China zu gehen, etc. Also ganz grausliche Sachen eigentlich, die zu zeigen, dass es halt es erstens ein extremer Überwachungsstaat ist, was wir ja auch wissen von den ganzen Kameras, plus dass es eigentlich sehr autokratisch ist. Autokratisch müsste man sagen, Diktatur, weiß ich nicht, ob der Begriff passt. Das ist so ein bisschen das Feld, in dem sich die heutigen Sinologen bewegen und wenn sie wieder nach China reisen möchten, dann natürlich vorsichtig sind, weil sie auch die ganzen Geschichten kennen. Das ist mir so bei meiner Betrachtung von diesem Interview, war das so im Hinterkopf irgendwie. Worüber hat er gesprochen? Natürlich über sein Buch, okay. Das ist ja gut, dass er da jetzt so eine Werbekampagne macht. Ich habe mir einige Sachen rausgeschrieben. Ich weiß nicht genau, ob alle das Interview gehört haben. Also ich habe eine Kurzfassung zusammengestellt und ich stelle die einfach auf meiner Homepage, dann könnt ihr nachhören, unabhängig von der Zeit, weil ja diese Audiofiles immer nur 7 Tage auf dem Off online sind. Und
ohne Äs und Ös.
Ohne Äs und Ös und ohne, der hat immer so dazwischen, hat er so ein Zitat gebracht von Konfuzius und da hat er erst das chinesische Zitat gebracht, also auf Chinesisch und dann das Deutsche. Und beim zweiten Mal fand ich das ein bisschen nervig, muss ich sagen, die waren teilweise so lang. Und in meinem Kopf dann alle möglichen Gedanken, boah, hoffentlich ist das bald vorbei und boah, muss das jetzt sein und alles Mögliche. Ja. Ja, beim ersten Mal fand ich das auch noch spannend, aber irgendwie hat sich das immer gleich angehört in meine Ohren. Also mir ist auf jeden Fall auf die Nerven gegangen und dann bin ich einfach zur Tat übergegangen und habe die Sachen rausgeschnitten. Worum ging es eigentlich? Was ich mir aufgeschrieben habe, ist einmal der wesentliche Begriff, so wie das Van S. für sich zusammengefasst hat. Und er hat sich jede Menge Mühe gegeben, das muss man sagen. Er hat aus einem Text, der eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht 200 Seiten umfasst, hat er ein Buch gemacht mit 600 Seiten oder 700 irgendwie. Also so einen dicken Wälzer mit ganz vielen Kommentaren geschrieben. Also da hat er richtig lang dran gesessen. Das ist echt beeindruckend. Und aus seiner Sicht ist das Wichtigste beim Konfuzianismus ist die Menschlichkeit. Und er hat das so definiert, beziehungsweise ist das, da gibt es irgendeinen chinesischen Begriff. Chen oder so, genau. Und er hat gesagt, also dieser Begriff ist, also bis jetzt oder so, die alten Sinologen haben diesen Begriff mit Menschlichkeit übersetzt, aber er würde ihn eigentlich anders übersetzen. Das fand ich interessant, weil er sagt, eigentlich geht es um die Fähigkeit, mit Menschen umgehen zu können. Und deswegen würde er diesen Begriff eher mit Empathie oder Sensibilität übersetzen. Und denke ich mir, klar, wenn du als Übersetzer dich mit so einem Text beschäftigst, kann man natürlich versuchen, so ein bisschen herauszufinden, wie das vielleicht gemeint sein könnte. Das heißt, der nächste Punkt oder das ganze Umfeld, wo dieser Konfuzianismus entstanden ist, oder Konfuzius, das ja eine historische Persönlichkeit war aus dem 6. Jahrhundert, war, dass es da also einige kleine Reiche gab. Also es gab noch nicht Gesamtchina, sondern einzelne Reiche. Und die haben alle miteinander Krieg geführt. Und das Hauptanliegen von Konfuzius war eigentlich, eine Ordnung zu schaffen. Also sozusagen eine friedliche Gesellschaft kreieren. Ordnungsprinzipien, weil, also permanent Krieg, irgendwelche Räuberbanden haben dann die Armen auch noch ausgeraubt. Also es ging irgendwie ziemlich wild umher. Und der Van Es hat dann sozusagen gesagt, dass eigentlich der Ansatz von Konfuzius, würde er so beschreiben, als eine Art von Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsschulung. Und der Konfuzius hat auch eine eigene Schule begründet. Und da hat er dann die Parallele zu Plato, zur Akademie von Plato gezogen. Und das Interessante ist, das hat er zwar nicht so in diesem Interview ausgeführt, aber für mich ist die Parallele die, dass beide Einrichtungen waren Ausbildungsstätten eigentlich für die Elite. Und zwar für die Jünglinge der Elite, die also eine Grundausbildung hatten. Und das hat der Van Es auch gesagt. Also die Leute, die in diese Schule von Konfuzius gegangen sind, waren ab 16. Das war bei Plato ähnlich, wahrscheinlich noch ein bisschen früher, ab 14 oder so. Also mit diesen ganzen Jünglingen und so. Aber ich glaube, es war keine Grundschule oder Volksschule in unserem Sinne, sondern es war eine Aufhöhere. Und es ging eigentlich bei Konfuzius ging es um den Staatsdienst. Das heißt, vor Konfuzius gab es eine sehr große Verwaltung, und in dieser Verwaltung waren Beamte, und diese Beamten mussten Staatsprüfungen machen, um einen Beamtenjob zu bekommen. Und diese Konfuzius-Schule hat da offensichtlich auch drauf vorbereitet. Wobei er sagt, der Hauptpunkt war eigentlich die Persönlichkeitsentwicklung. Es ging ihm darum, dass diese Fähigkeit, mit Menschen gut umgehen zu können, entwickelt wurde. Es ging darum, Regeln der Höflichkeit zu lernen. Musik war auch ein wichtiges Fach, wie bei Plato. Also auch das ist interessant. Aber für mich ist wichtig, beides waren Einrichtungen für die Elite eigentlich. So, also für die intellektuelle Schicht. Das wäre für mich auch eine wichtige, ein wichtiger Aspekt. So, und dann kam man so in so einem Nebensatz, ja, dass der Konfuzius eigentlich irgendwie mit strengen Hierarchien und keine Demokratie, und es ging oben nach unten, aber auch von unten lernen. Und das hat dann der Van Es sehr stark wieder ausgeführt, ja, dass also Ordnung nicht nur darum besteht, also die Hierarchie von oben nach unten, sondern auch, dass die Oberen von den Unteren lernen müssen, dass es so ein Hin und Her gibt. Und er hat dann so formuliert, also ich habe mir das so rausgeschrieben, konfuzianistische Tugend ist immer zweiseitig, und zwar im Austausch, ja, von oben nach unten und von unten nach oben. Also klingt erstmal super, finde ich. Ich habe mir dann ein Fragezeichen daran gemacht, ob das denn wirklich so war. Und dann schreibt er, dann ging es natürlich auch immer um Loyalität in so einem System. Und da sagt er dann, also man muss sich die Loyalität verdienen, dass die Leute auch loyal bleiben. Das heißt, die Oberen sind nicht nur aufgrund ihrer Machtposition mächtig, sondern die Unteren sind deswegen loyal, weil sich die Oberen gut verhalten. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke, glaube ich, bei seiner Argumentation gewesen. Das heißt, das Ideal ist also der Edle. Und dann fand ich auch interessant, er hat sehr stark betont, dass der Konfuzianismus eine jenseitsorientierte Philosophie ist. Wie bitte? Ja, genau, eine also radikal diesseitsorientierte Philosophie, genau, danke. Und dann sagt er, also in seiner Definition des Edlen, und da zitiert er wahrscheinlich den Konfuzius, sagt er, der Edle ist derjenige, der seine Ahnen achtet, Bildung erwirbt und Harmonie mit dem Weltganzen praktiziert. Und das ist jetzt interessant, weil eigentlich in meinem Bild der Konfuzianismus immer, oder in China, der Ahnenkult wesentliches Element der chinesischen Kultur ist. Das heißt, sie sind permanent verbunden mit den Ahnen. Und das hat er eigentlich so beiseite geschoben. Fand ich erstmal interessant. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Thema, aber okay. Ja, und dann sagt er halt, dass also der Konfuzianismus also in der Han-Dynastie zur Staatsphilosophie wurde. Die Han-Dynastie war ab 200 vor unserer Zeitrechnung. Und das war sozusagen eine Dynastie, die einen Großteil von China vereint hat. Und dann sagt er also, dass halt der Konfuzianismus und die Texte, also auch diese Gespräche von Konfuzius als Lehrbuch für die Schüler in der kleinen, also in der, für die kleinen Schüler sozusagen benutzt wurde und über Jahrhunderte benutzt wurde. Und dann gibt es noch ein bisschen so zu Buddhismus und dann sagt er ein bisschen was über seinen Ansatz, wie er das Buch geschrieben hat. Und das fand ich interessant, weil ja der Interviewer hat so darauf hingewiesen, dass dieses Buch so umfangreich ist und so viele Kommentare und so. Und dann sagt der Van Es, ich wollte wirklich herausfinden, was mit diesem Satz oder mit diesen Sätzen, was der Autor sagen wollte. Also es ist so ein bisschen die Frage, der Wahrheitssuche hat das für mich so geklungen. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, wie kann das jemand herausfinden, 2500 Jahre nachdem Konfuzius gelebt hat? Also ist das nicht irgendwie ein interessanter Anspruch? Und dann hat er noch gesagt, wo ist der Sitz im Leben dieses Spruches? Also und das fand ich auch wieder interessant. Gemeint hat er, also wo sind die konkreten Lebensbezüge dessen, was er da gesagt hat? Also nicht als abgehobene Lebensphilosophie, sondern als eher Lebenshilfe, würde man heute fast sagen, für das konkrete Leben. Das fand ich wieder interessant. Und dann gab es noch so ein Ding, was auch interessant ist, um den Bogen zu führen, also ist er dann auf die 80er Jahre gegangen, 1980er Jahre, wo also der Konfuzianismus in China eine extreme Renaissance erlebt und wo also dieses System wieder in der Gesellschaft sehr gefördert wird, unter anderem wohl auch von der Kommunistischen Partei. So, jetzt kann man das natürlich so stehen lassen, aber was mir aufgefallen ist, irgendwie hat sich das für mich komisch angehört. Weil ein wesentlicher Teil hat eigentlich gefehlt und das ist der Teil, mit dem sich Michel Foucault, also ein französischer Philosoph, sein Leben lang beschäftigt hat. Und zwar, wie entsteht Herrschaft? Und der Konfuzianismus ist eigentlich, und jetzt habe ich einfach mal, weil ich extrem verunsichert, muss ich sagen, ja, weil das Interview klang irgendwie ganz anders, das war so eine Art moderne Lebenshilfe, so hat sich das angehört. Und dann frage ich mich natürlich, aber warum ist das dann interessant für die herrschenden Kaiser und in China, ja, warum wird das zur Staatsphilosophie? So, da muss es ja irgendeinen Hintergrund noch geben. Und der Hintergrund ist, wenn man dann ein bisschen genauer in diesen Konfuzianismus hinein liest, geht es da eigentlich um drei soziale Pflichten. Und dann sind wir schon wieder bei dem Thema Hierarchie. Die erste Pflicht ist die Loyalität. Okay, die kam vor in dem Interview. Die zweite ist die kindliche Pietät. Die hat er in einem Nebensatz erwähnt, aber ohne wirklich zu sagen, was damit gemeint ist, sondern es ist so abstrakt geblieben, finde ich. Und der letzte Punkt ist Wahrung von Anstand und Sitte. Das hat er wieder ausführlicher gebracht. Das war diese Höflichkeitsgeschichte. Aber was ist jetzt mit dieser kindlichen Pietät gemeint? Und da gibt es eine ausführliche Erklärung dafür im Prinzip. Es gibt 5 menschliche Elementarbeziehungen innerhalb des Konfuzianismus. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn, zwischen Herrscher und Untertan, Ehemann und Ehefrau, älterer Bruder und jüngerer Bruder, Freund und Freund. Und bei all diesen, außer bei Freund und Freund, aber bei all diesen anderen Beziehungen geht es um Hierarchien. Das heißt, der Höhere bestimmt, was der Niedere tut. Und auf die Frauen, weil das war jetzt auch schon unser Thema, ja, bezieht das, heißt das, die Frau untersteht 3 Gehorsamkeitsprinzipien bzw. Beziehungen. Gehorsam gegenüber dem Vater, solange sie jung ist. Gehorsam gegenüber ihrem Ehemann, wenn sie verheiratet ist. Gehorsam gegenüber ihrem erwachsenen Sohn, wenn sie verwitwet ist. So, woran erinnert uns das? Das ist klassische patriarchale Denkstruktur. Überhaupt nicht von hin und her, oben, unten, unten, oben, sondern ganz klassisch, oben ist der Chef, das war der Kaiser, der sagt, und dann ging es runter, tak, 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 und die Unteren mussten sich immer nach dem Oberen richten. Und die Frauen sozusagen nach den Männern. Also, und das kam, fand ich, bei diesem Interview, ja, wo es eher so um chinesische Lebenshilfe ging, überhaupt nicht raus, dass das eigentlich eine Ideologie ist, die gehorsame Untertanen produzierte und produziert. Und das ist sozusagen der Verbindungsfokus von der Han-Dynastie offensichtlich bis zur heutigen kommunistischen Partei, wo es eigentlich immer um Herrschaft geht, um Überwachung und um Gehorsam. So, jetzt habe ich den Bogen zu heute gefasst. Das wäre mein Kommentar zu diesem Text oder zu diesem Interview. Jetzt können wir da noch ein bisschen drüber diskutieren, denke ich mir.